Okay. Dann sammle ich mich kurz und brauche einen Schluck Tee. Und Sie können sich überlegen, was wir besprechen wollen, denn das ist ja eine extra Fragestunde ohne sonstiges Workshop-Zeug. Und darf ich kurz sagen, dass ich das krass finde, dass wir hier sind? Es ist die Woche vor Weihnachten, es ist Dienstagabend, der Rest der Stadt ist auf dem Weihnachtsmarkt und wir sind hier. Ich bin gerne hier mit Ihnen, ich finde es schön. Los, bring it on. Was kann ich machen? Ich bin fast komplett unvorbereitet. Also wie immer.
Ja. Soll ich nochmal ein Beispiel zum Austausch nennen?
Austausch nennen. Ja, können wir machen. Sie dürfen gleich hier.
Es ist eine kurze und schnelle Frage. Dürfen wir in der Übungsserie annehmen, dass jeder Vektorraum eine K-Basis hat?
Sie dürfen wissen, dass endlich erzeugte Vektorräume eine Basis haben, weil wir das gezeigt haben. Und auch das dürfen Sie nur verwenden, wenn in der Aufgabe nicht explizit steht, dass Sie ohne das arbeiten sollen. Ja?
Auch ein Austausch, ja, großer Austauschsatz. Also alles in Austausch.
Das heißt, das Motto der heutigen Fragestunde ist tauschen, tauschen, tauschen. Gut.
Wenn Sie Kapazität dafür finden, dann vielleicht auch Erzeugungssystem und Basen und Teilräume.
Ich finde alles schön an dieser Bemerkung. Ich finde das mit den Kapazitäten so schön. Und ich finde das deshalb lustig, weil ich heute Abend nichts mehr vorhabe. Irgendwann kommt halt der Hausmeister. Aber ich weiß nicht, ob meine Kapazitäten hier gerade der begrenzende Faktor sind. Ich habe gehört, Teilraum erzeugen Systeme Basen. Haben Sie meine Podcast-Folgen dazu gehört, die letzten beiden? Denn die machen ganz viel von diesem Zeug. Insofern könnten wir das jetzt in Klammern setzen. Und wenn wir dann merken, ja, wir haben noch Energie und es finden noch mehr Leute interessant, dann machen wir was. Und gleichzeitig würde ich, also ich hätte kein ganz schlechtes Gewissen, wenn wir da nicht so viel schaffen, wie Sie sich wünschen, weil es diese Podcast-Folgen gibt. Ergibt es Sinn?
Ja, klar.
Moment, trotzdem? Ich habe Lust zu schreiben, falls Kapazitäten da sind. Erzeugungssystems-Basis. Das ist natürlich schön, ne? Also auch sowas wie Vektorraum, Teilraum, dann für den Teilraum eine Basis finden und die vielleicht ergänzen und so. Also es macht schon Spaß. Sie haben schon gute Sachen angefangen.
Also bei mir nochmal sowas wie ungefähr Abbildung, vor allem weil wir es jetzt für die Serie brauchen, die ich mit dem zweiten.
Aha. Erstmal Liste schließen. Erstmal Liste schließen. Hm, okay. Austauschen, erzeugen, umkehren. Mein Gehirn macht komische Dinge. Fangen wir mit dem Austauschlemma an. Ich überlege gerade, ob man das kombinieren kann. Je nachdem, wie die Aufgabe gestellt ist, reicht vielleicht der große Austauschsatz für die Existenz, also für so eine abstrakte Aussage, oder man will konkret reingehen, das Austauschlemma benutzen. Da bin ich mir gerade noch nicht sicher. Und ich bin mir auch nicht sicher, was Ihnen da jetzt konkret hilft. Also was wir zum Beispiel machen könnten, ist, wir könnten erstmal eine Menge schreiben, könnten nochmal zeigen, dass es mehr unabhängig ist, und das nochmal kurz üben, könnten uns dann etwas aus dem Erzeugnis schnappen, dann haben wir nochmal das Thema Erzeugenden gedöhnt, zu den Jahrkonventionen, und könnten dann tauschen und dann vielleicht noch Basisergänzung machen zum großen Raum, denn das ist eine Anwendung vom großen Austauschsatz. Das könnte jetzt so ein Bündel von kleinen Aufgabenschritten sein, das irgendwie diese Themen schon mal so anreißt. so ein paar von meinen Extraaufgaben mitgebracht. Ich gucke mal, ob mich da jetzt eine anspringt, die wir dafür verwenden könnten. Und ansonsten... Ah, die Frage ist, ob ich das darf. Darf ich hier meine eigenen Aufgaben nochmal als Inspiration verwenden oder soll ich mir was Neues ausdenken? Wer hat Bedenken? Also wer will hier alles rechnen und will jetzt nichts davon sehen? Und niemand. Denn mich lacht hier tatsächlich eine Aufgabe an. Die Aufgabe heißt Basiswechsel 1. Und ich glaube, dass wir die ganz schön modifizieren können, um hier so ein paar Sachen abzudecken. Und das Schöne ist, wenn Sie das dann gut fanden, dann haben wir für Sie noch Basiswechsel 2 und Basiswechsel 3 zum selber machen. Und wenn Sie damit schon Spaß haben, wo, oder kommt noch viel mehr, später kommt noch Sudoku. Okay, Frau Aufgabe. Basiswechsel 1. Und ich erzähle mal kurz, was da passiert. Ich erzähle es nur kurz. Ich mache jetzt nicht Gedöns mit der Doku-Kamera und so, sondern so. So, wir haben drei Vektoren aus R hoch 3. Die schreibe ich gleich an. Die bilden eine dreielementige Menge. Und dann soll man in dieser Aufgabe zeigen, dass die eine Basis bilden von R hoch 3. Und dann soll man Vektoren da drin als Linearkombination darstellen. Und das war mein Aufhänger von dem Tauschen und so. Okay. Hier kommen die Vektoren. 1, minus 2, 0. 1, 1, minus 1. Und 0, 1, 1. Wir können die Aufgabe ja auch variieren und die quasi nur als Inspiration benutzen. Denn beim Austausch geht es ja darum, aus einer linear unabhängigen Menge was rauszutauschen und reinzutauschen. Also könnten wir auch sagen, ja, wir müssen gar nicht unbedingt zeigen, dass es eine Basis ist. Es reicht, wenn wir hier zeigen, dass es eine linear unabhängige Menge ist. Und wir vergessen kurz, dass wir viel mehr wissen. Also machen wir das. Wir üben nochmal kurz, lineare Unabhängigkeit zu zeigen. Ich sehe nichts. Gut. Unabhängigkeit. Was ist zu tun?
Ja. Man muss zeigen, dass man den Nullvektor nur so darstellen kann, dass die Lambdas alle Nullen, also die Trigger-Lambda-Kombination, dafür kann man eine LES aufstellen, indem wir jede Zeile einen Vektoreintrag nehmen und dann quasi 0, 0, 0 gleich.
Okay, das müssen Sie mir gleich nochmal erzählen, okay. Das letzte Stück, aber ich werde Sie dann anquatschen, damit Sie mich weiter quatschen. Ich fange erstmal mit dem Anfang an und gerade ist mir eingefallen, woran sich das erinnert, wenn ich so mit dem Umschiebe. Das eine ist, Eis kann es laufen, aber dann müsste ich das rückwärts machen. Aber nein, ich weiß jetzt, was es ist. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, es verändert mich irgendwas. Es ist wie die Indien über den Sand laufen. Das ist es. Das ist es. Gut, ich nehme Koeffizienten, Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3 und schreibe 0 weg, weil es die Lambda-Kombination.
Na, wenn ich die beiden kombiniere, bleibt das übrig, wo nur Lambda 2 und Lambda 3 drin hängen, dann kann ich das mit der dritten kombinieren und dann werde ich schon irgendwas rausfinden. Unvorbereitet. Ich verrechne mich wahrscheinlich. Okay, wenn ich die beiden kombiniere, ich würde jetzt sagen, ich nehme die plus 2 mal die, damit das Lambda 1 weggeht. Dann habe ich 0 gleich. Das geht weg, wenn ich das plus 2 mal das rechne. Das plus 2 mal das ist 3 Lambda 2. Und dann bleibt dann das weg. Und dann habe ich auch diese letzte Gleichung hier. Und dann kann ich die beiden kombinieren. Da würde ich jetzt sagen, ich nehme die minus diese hier, weil nämlich dann Lambda 3 wegfällt. Einverstanden? Und dann habe ich nur noch irgendwas mit Lambda 2. Das ist nicht die Lösung, also das ist nicht die Lösung, die ich abgebe für die Übungsaufgabe. Das ist mein Schnellzettel. Also es ist ein bisschen ordentlicher als ein Schnellzettel. Ist das okay? Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Die minus die habe ich glaube ich gesagt. Also 0, 3 Lambda 2 minus minus Lambda 2 ist 4 Lambda 2 und Lambda 3 minus Lambda 3 ist 0. Also bleibt das hier so stehen. Dann sehe ich Lambda 2 ist 0. Dann setze ich das hier ein, zum Beispiel, oder da drüben, und sehe Lambda 3 ist 0. Und dann, wenn ich Lambda 3 und Lambda 2 schon habe, dann kann ich, ja egal wo, ich kann einfach die erste Gleichung nehmen mit Lambda 2, dann sehe ich Lambda 1 ist 0. Auf dem Schnittzettel sieht das bei mir wirklich so ähnlich aus und wenn ich das dann ordentlich aufschreibe, dann suche ich mir möglichst kurze Umformungswege und schreibe dann auch wirklich nur kurz hin, sowas wie zweite Gleichung minus oder plus, in diesem Fall 2 mal die erste, ergibt hm, und dann gebe ich der Gleichung vielleicht einen Namen und sage die plus die dritte ergibt das und dann folgt irgendwas und dann schreibe ich auch nur sowas hin wie einsetzen dort ergibt das, einsetzen dort ergibt das. Ich mache das also relativ kurz, aber gebe mir Mühe, dass eine andere Person nachvollziehen kann, was ich gerechnet habe. Und ich hoffe, dass mir das jetzt gelungen ist, es so zu machen, dass die nachvollziehen kann, was ich gerechnet habe. Okay, jetzt haben wir die nach Unabhängigkeit, jetzt wollen wir irgendwas reintauschen. Eintauschen! Ja, geben Sie mal was. Was wollte ich denn da mal reintauschen? Ne, also in der Aufgabe war es glaube ich so, man soll die Standardbasisvektoren nehmen und irgendwie damit darstellen, dann können wir die zum Beispiel reintauschen, aber vielleicht haben Sie auch eine andere Idee. Haben Sie irgendwas?
Also mir fehlt noch irgendwie so ein bisschen die Vorstellung, wann es sinnvoll ist zu tauschen und warum. Ich sehe mal die Übungsaufgaben und komme nicht darauf, warum, dann sagen mir andere, ja, da kannst du doch das austauschen, und dann denke ich dann, warum? Also,
oh, das heißt, eigentlich hätte ich vorher überlegen müssen, wie kann ich die Aufgabe so stellen, dass man sieht, dass Tauschen vielleicht ein sinnvoller Ansatz ist. Aber das muss man mir doch sagen.
Entschuldigung,
ich bin da jetzt so wieder. Also. Ja, aber das ist doch toll. Das macht ja viel mehr Spaß, wenn du zusammen rausfindest, worum es bei der Aufgabe eigentlich geht. Oder? Also mir macht das Spaß. Dann, Augenblick, ich muss kurz eine Arbeitsgruppe einsetzen. Zusammen, was wir vorher gemacht haben. man muss keinen Zusammenhang herstellen, aber man kann. Also Möglichkeit 1, wir vergessen, was wir vorher getan haben, wir kriegen diese Aufgabe, wir können die auch so lösen. Wenn Sie Lust haben, überlegen Sie kurz, wie würden Sie das lösen ohne Kontext von vorher. Aber es gibt halt auch eine Möglichkeit, die vorherige Aufgabe mit einzubeziehen, was wir schon gemacht haben. Und darüber möchte ich jetzt kurz reden. Also, wer hat eine Idee für mich, wie man an dieser Aufgabe ein Basis mit gewissen Eigenschaften zu suchen rangehen kann, wenn wir kurz vergessen, was wir vorher gemacht haben? Das heißt, wir sind gerade reingekommen, haben uns hingesetzt, haben Hefe gegessen und jetzt komme ich mit dieser Aufgabe. Was machen Sie?
Also ich habe mir halt überlegt, für den Basis muss man halt jeden Vektor in R hoch 3 darstellen können. Mhm. Und mit den zwei, die wir ja schon mal haben, sehen wir ja bei beiden, ist an erster Stelle 0. Das heißt, wenn wir die E irgendwie multiplizieren oder addieren, kommt da ja nie was anderes als 0 raus. Das heißt, wir brauchen den Standardbasisvektor 1 und 0.
Genau. Ohne Kontext würde ich auch genauso drauf gucken. Ich würde mir das Erzeugnis von diesen beiden angucken. Wir müssten zeigen, dass da ein zweidimensionaler Teilraum von R hoch 3 rauskommt und dass, um ganz R hoch 3 zu erzeugen, noch ein Vektor fehlt, wo vorne was steht. Und da wir auch noch einen Standardbasisvektor haben sollen, entscheide ich mich dann für 1, 0, 0 und bin fertig. Genau. Jetzt mit dem Kontext dessen, was wir vorher gemacht haben. Was machen Sie? Also Lösung 1. Lösung 2.
Ich habe noch eine Frage zu Lösung 1.
Ah.
Müssten wir dann da noch nachprüfen, dass es wirklich eine Basis ist?
Ja. Genau. Und in dem Fall würde ich empfehlen, die nach Unabhängigkeit zu machen, weil das eine Zeile ist und weil das reicht. Wir haben ja drei Vektoren, die Dimension ist 3. Die Idee, welchen Vektor wir ergänzen müssen, haben wir aber über die Erzeugungseigenschaft gekriegt. Tatsächlich. Also das ging so ein bisschen um die Ecke. Ja. Aber jetzt hinzuschreiben, welche Linearkonnektion das beliebige Vektoren gibt, ist dann vielleicht doch ein bisschen nervig. Müsste man auch nochmal ein Gleichungssystem lösen und dann ist es einfacher, lineare Unabhängigkeit zu machen, würde ich sagen. So, und meine Intuition sagt mir, dass das schneller geht als der andere Weg, den ich jetzt vorschlagen möchte, der die obere Tafel mit einzieht. Aber es geht ja darum, das zu üben, damit man, wenn es dann doch mal Arbeit spart, diesen Weg geht und irgendwie weiß, was man tut. Also, was ist der Vorschlag? Was könnte man jetzt machen stattdessen?
Mhm. Man könnte die Basis, die wir oben haben, nehmen und versuchen, also Vektoren auszutauschen. Also den Vektor 0, 1, 1 haben wir ja oben schon in der Basis. Dass man,
genau. Das heißt, dann könnte man jetzt gucken, man tauscht vielleicht den einen Vektor, von dem man weiß, dass der noch rein soll, rein, guckt, was man dann hat und entscheidet dann, welchen der Standardbasisvektoren man jetzt noch sinnvoll reintauschen kann. Sollen wir das mal machen? Also einfach mal, um zu gucken, was da jetzt passiert. Das ist dann Lösung 2. Wir tauschen zuerst den Vektor 0, minus 1, 0 in die Basis von oben b hinein. Und ganz blöd wäre jetzt, wenn wir dann tauschen, den anderen Vektor, der drin sein soll, entfernen. Das vielleicht bitte nicht. Also hoffen wir, dass es geht. Dafür müssen wir jetzt diesen Vektor als Linearkonnektion schreiben mit den Vektoren, die wir da oben stehen haben. Sehen wir das? Aus dem zweiten und dem dritten kann ich doch 1, 2, 0 basteln. Vorne steht 1, minus 2, 0. Die Summe ist also 2, 0, 0 und die Hälfte davon ist eigentlich das. Würde ich eigentlich machen wir es einfach. Die Gleichungen sehen ja so ähnlich aus wie da oben, nur dass auf der linken Seite halt diese Einstellung steht. Also kann ich das mal kurz abschreiben. LDS für Darstellung. Und ist es okay, wenn ich jetzt nicht alles nochmal hinschreibe, sondern direkt das lineare Gleichungssystem. Also ich glaube, zwar ist zu sehen, aber ich denke, dass es nicht schadet, die Rechnung hinzuschreiben, nur für den Fall, dass ich mich jetzt im Kopf verrechnet habe. Okay, dann haben wir, ich schreibe es einfach ab. 0 bleibt wirklich so. 0 gleich Lambda 1 plus Lambda 2. Die zweite, da habe ich hier minus 1 stehen. Also minus 1 gleich, was auch immer da stand. Minus 2 Lambda 1 plus Lambda 2 plus Lambda 3. Und die letzte war wieder 0. Ah, super. 0 gleich minus Lambda 2 plus Lambda 3. Also kann ich hier auch schon ganz viel einsetzen. Ich kann doch zum Beispiel jetzt schon, oder ich folge wieder dem, was wir da oben gemacht haben. Das können wir auch machen. Aber dann habe ich jetzt auf der linken Seite halt nicht 0 da stehen, sondern wenn ich da die zweite Gleichung nehme und zweimal die erste addiere, dann habe ich minus 1 auf der linken Seite. Ansonsten mache ich dasselbe, also minus 1 gleich 3 Lambda 2 plus Lambda 3. Und dann kombiniere ich das mit der dritten. Es wird so viel schöner, wenn wir Matrizen haben und wenn wir lineare Gleichungssysteme nicht mehr so lösen müssen. Es fängt jetzt schon an, mich zu nerven. Also, was haben wir da hinten stehen? Wir haben das mit der dritten kombiniert und zwar haben wir einfach die dritte abgezogen, wenn ich mich nicht täusche. Dann mache ich das auch. Ich nehme das und ziehe die dritte ab. Dann steht da minus 1 gleich minus 4 Lambda 2. Und jetzt sagt unser Tauschlemmer, dass wir jeden dieser drei Basisvektoren ersetzen dürfen durch 0, minus 1, 0. Und ich schlage vor, aufgrund unserer Anforderungen da oben, dass wir einen von diesen beiden nehmen. Das dürfen Sie sich jetzt aussuchen.
Ja. Also, ich muss noch mal fragen, wie Sie den ersten Schritt gemacht haben, wie Sie auf minus 1 gleich 3 Lambda 2 plus Lambda 3 gekommen
sind. Gleichung 2. Plus 2 mal Gleichung 1. Wir machen es nochmal. Auf der linken Seite haben wir minus 1 plus 0, da passiert nichts. Auf der rechten Seite habe ich minus 2 Lambda 1 plus 2 Lambda 1, das heißt Lambda 1 geht weg. Und dann habe ich hier plus Lambda 2 plus nochmal 2 Lambda 2, machen zusammen 3 Lambda 2. Und das Lambda 3 hier hat hier keinen Partner, mit dem irgendwas passiert, deswegen 3 Lambda 2 plus Lambda 3. Rechte Seite addieren, linke Seite addieren. Ja, besser? Ja, ich habe das ganz schnell im Kopf gemacht, denn das war der gleiche Umformungsschritt wie hier unten. Und der einzige Unterschied ist, dass hier auf der linken Seite 0 stand, deswegen war mir zwar egal, aber hier stand auf der linken Seite einmal nicht 0, deswegen musste ich damit aufpassen, deswegen ist die linke Seite anders. Ansonsten sind es genau dieselben Umformungsschritte. Und jetzt müssen wir wischen. Sie haben sicher gemerkt, was also aus uns alles geschieht, ne? Das ist ja der Reiner gewünscht sein. Und wer sagt mir jetzt, was wir tauschen? Was tauschen wir jetzt gegen 0 minus 1, 0 aus? Und dann kriegen wir eine neue Basis C. Aber ich weiß jetzt noch nicht, was die ist, weil Sie mir das erst sagen müssen. Mir ist es wirklich egal. Ich finde beide Vektoren gleich schön oder halt nicht schön. Ist mir egal. Tauscht sie irgendwas. Ja?
1 minus 2, 0 kommt raus.
Ja, der kommt raus.
Und dafür kommt dann 0 minus 1, 0, 2.
Genau. Und wir gucken nochmal kurz nach. Wir haben diesen Vektor 0 minus 1, 0 als Linearkonvektion geschrieben. Und in allen drei Fällen waren die verwendeten Koeffizienten von 0 verschieden. Das heißt, wir dürfen alle austauschen. Wir entscheiden uns, den einen weiträumig zu umfahren, den wir behalten wollen. Und bei den anderen beiden können wir entscheiden und wir entscheiden uns für die. Das heißt, unsere neue Basis ist 0 minus 1, 0. Wenn es einfach nur darum gegangen wäre, diesen einen Vektor reinzutauschen, dann wären wir jetzt fertig. Aber unsere Aufgabe da oben war ja, dass ein Standardbasisvektor mindestens da drin liegen soll. Und keiner von denen ist ein Standardbasisvektor. Ich sehe eine Möglichkeit, wie man zu einem anderen Ergebnis kommen kann, als zu dem, das wir vorhin hatten, wo wir 1, 0, 0 reingetauscht haben. Beziehungsweise mit 1, 0, 0 ergänzt haben. Man könnte ja was anderes machen, da wäre sehr cool, sehr kurz, mit einem winzigen Schritt ein Standardbasisvektor drin. Ah, aber dann verlieren wir das dritte. Mist, das geht nicht. Also wenn der drin bleiben soll, dann geht das nicht, das ist schade. Ich wollte den durch sein Negatives ersetzen. Und das geht durch Hingucken mit dem Austauschlemma. Aber dann haben wir nicht alles so erfüllt, wie wir das sollten. Das ist natürlich jetzt richtig gut. Okay, dann fürchte ich, müssen wir den austauschen. Aber dann ist auch klar, was für einen Standardbasisvektor wir dann zum Tauschen benutzen müssen. Und dann schreiben wir halt wieder eine Linearkombination hin. Ja.
Kurze Zwischenfrage. Also gibt es irgendeinen Faktor, auf den wir achten müssen, der jetzt sagt, okay, wir können jetzt den Basisvektor tauschen oder nicht?
Ja. Ich kann Ihnen gleich ein Beispiel zeigen, wo es mal schief geht. Ich habe auch eine Podcast-Folge gemacht, wo es schief geht. Aber wir können auch gleich hier live noch mal ein Beispiel machen.
Ja, für mich sieht das halt gerade so aus, ja, wir haben den brauchen wir und dann können wir einfach einen oder anderen rausschmeißen.
Genau. Es ist ja auch fast so. Hier funktioniert das, weil alle drei Koeffizienten vor dem Basisvektor, die wir benutzt haben, von 0 verschieden sind. Da dürfen wir wirklich jeden rausschmeißen.
Ah, wenn wir 0 haben, müssen wir den rausschmeißen.
Nee, wenn wir 0 haben, dürfen wir genau den nicht rausschmeißen.
Ah, okay, ja, verstehe.
Genau. Wir können gleich ein Beispiel machen, wo das einmal kolossal gegen die Wand fährt, wenn Sie das wollen. Oder Sie hören sich die Podcast-Folge an, in der es einfach kolossal gegen die Wand fährt. Das hat sehr viel Spaß gemacht, sich dieses Beispiel auszudenken. So, wie kann ich das machen, dass es nicht schief geht? Frage oder Anmerkung? Oder sollen Sie einfach weitermachen?
Alles gut. Hat's geklärt.
Hat's denn geklärt?
Ja, also.
Noch was? Ich sehe so Tatendrang. Hinter Ihnen sehe ich auch so ein bisschen Tatendrang. Okay. manche meiner Kobolde gesagt haben, nicht mehr genug. Also wenn wir den behalten wollen, und wenn wir den behalten wollen, dann ist der Einzige, den wir noch tauschen können. Und jetzt können wir, ohne zu rechnen, argumentieren. Und zwar benutzen wir das Argument von vorhin, deswegen war es klug, diesen ersten Lösungsansatz einmal durchzuspielen, denn der hilft uns hier. Hier ist mein Vorschlag. Bitte beschweren Sie sich, wenn Sie es nicht gut finden. Hier ist mein Vorschlag. Ich möchte jetzt den Standardbasisvektor 1, 0, 0 mit Hilfe von C darstellen. Ich weiß, dass es geht, denn C ist eine Basis. Das Austauschlemma sagt ja nicht nur, dass die Menge linearunabhängig bleibt, sondern auch, dass wir nach dem Tauschen das Gleiche erzeugen. Wenn wir also vorher auch 3 erzeugt haben, erzeugen wir das jetzt auch. Also kann ich 1, 0, 0 damit darstellen. Kann es sein, dass der Koeffizient von dem Vektor in der Mitte 0 ist? Gucken Sie hin und sagen Sie mir sofort, warum das nicht geht.
Bei den anderen beiden vor dem 0 steht und egal was man mein 0 nimmt, es bleibt aber 0, deswegen kann es nicht unbedingt in der Mitte 2-1 werden.
Ich behalte es im Hinterkopf, ich hatte noch eine Meldung gesehen, was wollten Sie sagen? Sie hätten sich auch gemeldet, was wollten Sie sagen, warum man hier auf jeden Fall nicht den Koeffizienten 0 hat?
Naja, weil 1-0-0 ja der 1, also ein Vektor ist der, im ersten Teil zeugt ein 1 hat und im anderen beiden haben halt keine 0, keine 1 da steht.
Wenn dann in 2 Stunden, wie wäre es dann statt einer 0?
Ja, dann könnte auch keine 0 verstehen.
Das ist interessant, doch. Wenn hier oder hier was anderes stünde als 0, dann könnte man zum Basteln von 1, 0, 0 auch einen dieser Vektoren noch verwenden mit von 0 verschiedenen Koeffizienten und dann müsste es nicht unbedingt der sein. Ah. Was Sie gesagt haben, war genau richtig. Also indem wir uns klar machen, dass man für Einträge in der ersten Komponente diese beiden Vektoren zwar benutzen kann, aber es hilft einem nicht, wird deutlich, dass man den in der Mitte auf jeden Fall braucht. Das heißt, um 1 mal 0 darzustellen, braucht man den. Das heißt, man darf ihn austauschen. Also man könnte sich das Austauschlemma auch so merken. Was ich brauche, darf ich austauschen. Klingt komisch, aber ist so. Was ich brauche, darf ich austauschen. Was ich nicht brauche, darf ich nicht austauschen. Komisch, oder? Aber so ist es. Das ist wirklich unintuitiv, aber es stimmt. Und damit haben wir einen klugen Gedanken aus dem ersten Lösungsansatz hier mit reingebracht, um das zweite Tauschen durch Hingucken zu erledigen und ohne, dass wir nochmal so ein Gleichungssystem lösen müssen. Ich setze ein Lesezeichen, ich möchte gleich noch was dazu sagen. Die Situation war ein bisschen künstlich, weil ich da so Kanon geschrieben habe, der uns sehr stark eingeschränkt hat, wenn es darum ging, so eine Basis zu basteln, die das alles erfüllt. Aber im richtigen Leben kommt sowas halt vor. Manchmal braucht man eine Basis, wo das eine so passt und das andere so und das soll sich aber möglichst nicht damit überschneiden. Und dann steht man plötzlich da und hat so ein, ich sag mal, Optimierungsproblem. Und manchmal ist es so, dass man durch Hingucken sieht, ah, hier, diese Basis kenne ich, die tut das. Aber manchmal ist es eben nicht so und dann kann man sich ganz gut von einer Basis, die man schon kennt, dahin hangeln, indem man einfach 2-3 Mal geschickt tauscht. Und das ist so eine typische Anwendung von dem Austauschlemma, die wir jetzt hier einmal gesehen haben. So in dem Kontext kommt das vor. Hat es ein bisschen weitergeholfen? Und beim großen Austauschsatz ist es so ähnlich. Manchmal reicht ja nur zu begründen, warum es irgendwas gibt. Und dann kann man den Austauschsatz quasi als abstraktes Argument verwenden. Ich weiß nicht, wie die gewünschte Basis aussieht, aber ich weiß, dass es sie gibt, weil ich nämlich da so und so und so reintauschen kann. Und in dem Moment, wo es konkret wird, läuft es häufig darauf hinaus, dass man eben doch wieder einzelne Vektoren austauscht, so wie wir es gerade gemacht haben. Und dann gibt es noch eine andere kanonische Anwendung vom großen Austauschsatz, die wir auch schon gesehen haben und die können wir auch gleich gerne nochmal üben, nämlich Basisergänzung. Da ist dann der Austauschsatz das theoretische Fundament, warum wir wissen, dass die Ergänzung immer funktioniert. Aber die konkrete Ergänzung, die machen wir dann doch irgendwie anders. Können wir gleich schon drüber reden. Was wäre Ihre Frage?
Mit dem ist jetzt so schnell, wo wir den jetzt ersetzen können.
Ja. Das Austauschlemma sagt doch, ich muss den Vektor, den ich eintauschen möchte, als Linearkonvention schreiben, mit den Vektoren, die ich habe. Und dann muss ich auf die Koeffizienten. Und jetzt habe ich im Kopf eine Linearkombination Der Vektor hier hinten gleich a mal der erste plus b mal der zweite plus c mal der dritte. Und ich überlege, ob es sein kann, dass a und c, nee, ich überlege, ob es sein kann, dass der in der Mitte, also b, 0 ist. Denn wenn der 0 wäre, dann könnte ich an den Vektor 1, 0, 0 nur mit diesen beiden Vektoren als Linearkombination schreiben. Und ich sehe, dass es nicht geht, weil die beide vorne eine 0 stehen haben. Und aus der 0 kann ich nicht auf einmal eine 1 basteln.
Kannst du es mir mal aufmalen? Also
ja. Wenn b 0 ist, dann fällt es in der Mitte ja weg. Das heißt, dann kann ich 1 0 0 schreiben als a mal 0 minus 1 0 plus c mal 0 1 1. Aber jetzt gucken Sie doch mal auf die rechte Seite, was da passiert, wenn man das ausrechnet. Sehen Sie das? Hier steht jetzt 0 minus a 0 und hier steht 0 c c. Das heißt, vorne steht 0. Und 0 plus 0 ist immer noch 0, aber auf der linken Seite brauchen wir eine 1. Das geht nicht. Das heißt, es ist wirklich so ein auf die erste Komponente gucken und dann sieht man das. Das kann man nicht sehen, wenn man die kompletten Vektoren anguckt. Oder nicht so gut. Ergibt es Sinn?
Also.
Das heißt, diese Annahme ist falsch.
Ja, aber ich verstehe jetzt nicht, warum man eigentlich die Annahme macht, weil eigentlich ist ja 1, 1, minus 1, die b, kriegt man ja. Die erste Komponente in die B, B minus B.
Ja, der Punkt ist, dass man beim Tauschen doch gucken muss, ob der Koeffizient in der Linearkombination 0 ist oder nicht 0. Und wenn in dieser Linearkombination rausgekommen wäre, dass man diesen Vektor nicht braucht, also dass B 0 ist, dann hätte ich mir nicht damit austauschen dürfen. Aber jetzt argumentieren wir, also ist B ungleich 0. Und meine Idee war, zu zeigen, dass b nicht 0 ist, ohne eine konkrete Linearkombination auszurechnen. Das heißt, ich wollte diesen Schritt mit dem Gleichungssystem vermeiden und wollte stattdessen einfach ein Argument machen, warum b nicht 0 ist. Ein abstraktes Argument.
Und das ist ja, wenn du 1 0 0 hast, dann hast du in der zweiten, sag ich jetzt mal, ja, 0 stehen, sondern da steht ja unverstehen.
Ja, aber darum geht es nicht. Es geht nicht um die zweite Komponente, es geht um den Koeffizienten vor dem zweiten Vektor. Das ist was anderes. Also im Austauschlemmer geht es doch darum, dass man eine Linearkombination hinschreibt und dann guckt, was die Koeffizienten vor den beteiligten Vektoren sind. Das heißt, es geht nicht um die Einträge in den Vektoren, sondern es geht um die Koeffizienten davor. Deswegen habe ich mir das B angeguckt. Ich gucke mal eben, was da noch für einen Kommentar kommt und dann schauen wir, ob es besser ist. Ja?
Also das bedeutet, dass wenn ich auch das, was ich reintauschen will, darstelle als Linearkombination. Wenn da nirgendwo als Koeffizient 0 steht, dann ist alles.
Ja, ja.
Und wenn da irgendwo 0 ist, dann das nicht, aber
genau.
Die anderen schon.
Ja. Wenn ich alles brauche, darf ich alles tauschen. Wenn ich etwas nicht brauche, darf ich das nicht tauschen.
Okay, aber die anderen dann ja schon.
Aber die anderen ja schon, genau. Also deswegen, ich finde diesen Merksatz ganz toll. Was ich brauche, darf ich tauschen. Und was ich nicht brauche, darf ich nicht tauschen. Okay, jetzt hatten Sie einen Moment, nochmal drauf zu gucken. Ist es jetzt besser? Ja. Und dann müssen Sie das Austauschlemma anwenden. Im Austauschlemma steht, dass man bei der Linearkombination, die man hingeschrieben hat, auf die Koeffizienten gucken soll, die vorne stehen. Genau, nicht die Einträge der Vektoren, sondern nur die Koeffizienten, die vorne stehen. Genau. Und jetzt haben wir geguckt, ist es möglich, dass das b 0 ist? Denn wenn b 0 wäre, dürften wir mit diesem Vektor ja nicht tauschen. Also haben wir geguckt, angenommen b wäre 0, dann müsste ich für die Linearkombination ja, müsste es ausreichen, die anderen beiden Vektoren zu benutzen. Aber die haben vorne in der ersten Komponente eine 0 stehen. Das heißt, aus denen kann ich einen Vektor, wo vorne eine 1 steht, nicht erzeugen. Und deswegen ist b nicht 0 und deswegen darf ich mit diesem Vektor tauschen.
Das hätte ich nie gedacht, ich hätte es einfach anders gemacht.
Man kann es, das ist ja das Tolle. Sie wissen inzwischen so viel und wir haben schon so viele verschiedene Umformungen in der Vorlesung gesehen, dass Sie inzwischen für jedes dieser Argumente auch drei andere nehmen können. Aber es ging ja darum, das Austauschen zu üben und deswegen habe ich jetzt einen Weg gewählt, der quasi absichtlich mehrmals tauscht, auch wenn man es vielleicht anders macht. Haben wir genug getauscht heute?
Ja? Mal kurz die Überleitung zum großen Austauschsatz. Wie könnten wir der jetzt in, bei welcher Frage weiterhelfen?
Oder sogar nur innerhalb einer linear unabhängigen Menge, muss noch nicht meine Basis sein.
Und der große Austauschsatz ist quasi, wenn ich das, also jetzt gehen wir ja quasi von R hoch 3 auf R hoch 4, oder? Oder nicht?
Ich verlasse den vorherigen Rahmen, ich verlasse das Universum von R hoch 3 und hüpfe ins R hoch 4 Universum.
Genau. Okay.
Und das heißt auch, dass wir das Beispiel von vorher nicht mehr brauchen. Ich stelle eine neue Frage. Wir vergessen alles, was wir vorher gemacht haben.
Ach so, okay.
Ich stelle eine neue Frage. Und wir werden sehen, ob es mit dem großen Austauschsatz was zu tun hat. Ich habe erstmal nur eine Frage gestellt.
Ach so.
Vorsicht bei dem Versuch, verschiedene Vektorräume so miteinander zu verbinden. Nach dem Motto, der eine liegt im anderen drin oder so. Manchmal denkt man das intuitiv, aber es ist dann, wenn man es mathematisch genau hinschreibt, falsch. Wir können das gerne gleich kurz besprechen.
Ja, aber ich, also er weiß ja keinen Teilraum von
R4. Danke. Aber es gibt Teilräume von R4, die aussehen wie R3. Können wir gleich drüber reden.
Ja.
Und, ich weiß, ich habe mich schon ganz doll darüber gefreut, dass wir jetzt wieder über Abbildung reden, aber genau das ist der Witz, dass man sowas mit Abbildung einfangen kann. Genau diese Effekte. Ist nicht R3, aber sieht aus wie R3. Ja. Können wir gleich besprechen, ich kann das gerne mit Leben füllen. Da greife ich dann schon ein bisschen vor, aber hey, wenn wir schon an einem Dienstagabend hier sitzen.
Nochmal kurz eine Frage zu mit den Vektoren, wenn wir ja aus denen irgendwas in Sie sagen, basteln möchten. Dann ist es ja so, dass jede von diesen Komponenten, sagen wir jetzt mal Stelle 1, 2 und 3, ja, mindestens einmal nicht null setzt. Sonst kann ich ja nicht alles daraus basteln. So zum Beispiel die vorderste Komponente dürfte ja nicht immer, dürfte ja nicht bei allen drei Vektoren null sein.
Ja, genau. Also
sonst
wenn
ich nicht alles daraus basteln, ist das allgemeingültig, dass ich sage, okay, ich gucke mir die Komponenten an und sage, okay, jede Stelle ist mindestens einmal abgedeckt in allen drei Vektoren und dann könnte ich alles daraus basteln. Oder ist das nicht allgemeingültig?
Es ist so allgemeingültig, wie es sein kann, in dem Kontext, wo es Sinn ergibt. Ich kann das mal kritisieren. Immer dann, wenn Sie einen Vektorraum haben, bei dem die Vektoren eine Gestalt haben, wo es sinnvoll ist, über Einträge oder Komponenten zu reden, also Tupel, Matrizen, so Geduld, dann ist Ihr Argument sofort stichhaltig. Weil man dann ja so Stellen hat und sehen kann, ob die Null oder nicht Null sind. Und dann kann man genauso argumentieren, wie Sie es gerade gemacht haben. Ja. Und dann auch tatsächlich so allgemein, wie es geht. Man muss nur aufpassen bei Vektorräumen, die allgemeiner definiert sind oder wo die Vektoren komische Geschöpfe sind und wo dann vielleicht so ein Konzept wie Eintrag gar keinen Sinn ergibt. Aber sonst, ja, gute Beobachtung. Sehr interessant. Sie nicken, erkennen Sie. Warum gibt es eine Basis? Oder war das nicht ein, ja, ich habe persönliche Fragen gestellt?
So,
Ihre Intuition sagt, dass es geht.
Ja.
Wessen Intuition sagt das noch? Noch mehr Leute, okay. Gibt es aber Leute, die ein bisschen skeptisch sind, nach dem Motto, das sieht so einfach aus? Okay, dann los. Wer möchte zuerst sprechen? Intuition ja, Intuition nein. Version 2. Dann mache ich mal von innen nach außen. Zuerst der blaue Punkt.
Also ich würde sagen, ja. Und ich hätte einfach gesagt, mit 1110 und 1111.
Kann man machen? Haben Sie in Matrizen gedacht?
Nö.
Achso, okay. Also ich sehe sofort, wie man darauf kommt, wenn man in Matrizen will. Lustig, okay. Gut, das heißt, Sie haben quasi sich überlegt, ich habe Ideen für zwei Vektoren, die ich ergänzen würde und dann passt das. Oder es sieht so aus, als ob es passt. Okay. Daneben, was war Ihre Idee?
Ja, also mein Ansatz war eigentlich der gleiche. Ich dachte auch, es gibt zwei Elektronen, die das zu einer Basis ergänzen. Mhm. Es war 0010 und 0001.
Genau, mit denen sieht man es übrigens schneller, würde ich sagen, als mit ihren, aber die sind genauso schön. Das ist jetzt sehr konkret. Ne? Also sagen Sie mir, ob das richtig ist, was ich jetzt denke, aber mein Gefühl ist so, dass Sie quasi geschaut haben, was für Vektoren kann ich jetzt damit erzeugen, was fehlt noch und wie kann ich jetzt Vektoren finden, die das ergänzen, was noch fehlt. Und dann sieht man, die Anzahl ist 4, die Dimension ist 4, passt. Das ist dann der Gedanke, dass man über die erzeugende Eigenschaft geht und dass man aufhört, wenn man 4 Vektoren hat, weil man dann mit der Dimension argumentieren kann. Man hätte aber auch sagen können, ich ergänze, bis ich eine 4-elementige, linear-unabhängige Menge sehe. Das würde genauso funktionieren. Aber Ihre Intuition war von Anfang an, ja, das geht. Und da habe ich hier noch mehr Leute gesehen, das war wirklich die Mehrheit, die gesagt hat, ja, das geht. Und ich habe mindestens eine skeptische Person gesehen. Jetzt die Frage, warum? Warum waren Sie skeptisch?
Also mittlerweile bin ich auch überzeugt. Also man kann ja manchmal nur noch 2 Elektronen dazu kriegen, sonst ist es ja keine Basis mehr. Eine Basis ist ja ein minimales Erzeugungssystem. Oder habe ich da nicht etwas verstanden?
Basis ist ein minimales Erzeugungssystem, stimmt. Ich würde gerne an den Anfang Ihrer Bemerkung zurückkehren. Hätte ich Vektoren hinschreiben können, also auch 2 verschiedene, die man nicht zu einer Basis von R4 ergänzen kann? Aha. Also einfach nur zu zählen, ja, das sind 2 und für eine Basis brauche ich 4. Reicht vielleicht nicht. Was sollte man vielleicht tun, bis vorher einmal überprüfen?
Dass die Linie auch nicht abhängig
ist? Dass die Menge dieser beiden Vektoren linear abhängig ist. Genau. Vorsicht, Sprachregelung. Ich weiß, das machen manche anders. Bei mir gibt es keine linear unabhängigen Vektoren, bei mir gibt es nur Mengen, die linear unabhängig oder abhängig sind. Vorsicht, das ist eine Nuance. Und es gibt einzelne Situationen, in denen das quasi was ausmacht. Ganz oft ist es egal, aber manchmal macht es was aus und deswegen konzentriere ich mich, das so zu machen und es anzusprechen, wenn es anders ist. Aber ja, genau, danke. Also Ihr Punkt war, wir gucken überhaupt erstmal, ob es eine linear unabhängige Menge bilden. Denn was wäre das Problem, wenn es nicht so wäre? Sie haben sich auch gerade gemeldet.
Dass wir dann kein Erzeugersystem haben?
Doch, es gibt Erzeugersysteme, die nicht linear unabhängig sind. Das ist kein Problem. Was wollten Sie sagen?
Ja, wenn die linear unabhängig sind, sind sie linear abhängig. Und dann bilden sie doch keine Basis mehr, weil dann bilden sie ja linear unabhängig.
Ja, Vorsicht mit bilden sie keine Basis mehr. Diese beiden bilden ja auch noch keine Basis. Das ist ja noch zu wenig. Also, ich verstehe, wo Sie hinwollen, aber jetzt gucken wir mal, ob wir es präzise formulieren können. Also, es geht nicht darum, ob eine linear abhängige Menge eine Basis bilden kann. Es geht darum, ob eine linear abhängige Menge... Vervollständigen Sie den Satz.
Eine linear abhängige Menge kann nicht mehr zu einer Basis ergänzt werden.
Genau, das kann keine Teilmenge einer Basis sein. Warum? Da können Sie jetzt ein Lemma aus der Vorlesung zitieren. Wenn ich eine linear abhängige Menge habe und die jetzt noch ergänze und vergrößere, was passiert mit der linearen Abhängigkeit? Bleibt die oder geht die irgendwann mal verloren? Das hatten wir in der Übung. Genau. Also wie war das? Lineare Unabhängigkeit vererbt sich bei Mengen in die eine Richtung und lineare Abhängigkeit in die andere. Das ist die Frage, was ist was? 1, 2 oder 3, Sie müssen sich entscheiden, bei welcher Sache.
Lineare Abhängigkeit bleibt immer bestehen, wenn sie im Bereich vorhanden ist und man mehr Vektoren hinzufügt.
Genau, die vererbt sich nach oben. Und lineare Unabhängigkeit vererbt sich nach unten. Heißt also, ich hätte sie hier aufs Blatt ausführen können, indem ich 2 Vektoren hinschreibe, die eine linear abhängige Menge bilden. Dann hätten sie ergänzen können, so viel sie wollen, dann wäre nie eine Basis rausgekommen. Das heißt also, dass die Leute, die intuitiv irgendwie gesehen haben, man kann ergänzen, vielleicht, ich unterstelle Ihnen das jetzt mal, vorher einmal kurz unbewusst überlegt haben, ist es überhaupt eine linear unabhängige Menge? Und dann haben sie erst geguckt, was müssen wir da ergänzen. Oder sie haben schon viele mal vergessen, kann auch sein. Aber Sie haben jetzt gesagt, Sie sind überzeugt, Sie sehen, warum das geht. Und sehen Sie, wie der Austauschsatz da reinspielt? Interessant. Die Leute hier, die haben jetzt ja konkret überlegt, wie kann ich ergänzen mit was für Vektoren, dann gucke ich nochmal zu Fuß nach, ob das geht. Aber in Wirklichkeit müssen wir das gar nicht. Die lineare Unabhängigkeit reicht. Denn wir kennen eine Basis für R hoch 4 und der Austauschsatz sagt, dass ich jede linear unabhängige Menge da reintauschen kann. Und wenn ich irgendwo reingetauscht habe, dann habe ich doch die Ergänzung zu einer Basis. Das heißt, ich muss gar nicht überlegen, wie die Vektoren aussehen.
Du hast mal den Meisterkart, dass man sich eine Basis erhält, wenn man, sag ich jetzt mal, keinen Null an irgendeiner Stelle vorkommt. Weil ich habe mir das jetzt so gedacht, also die Vektoren finde ich jetzt 0, 0, 1 und 0, 0, 0, 1 nehmen, weil ich dann halt keine, keine 0 mehr habe.
So. Ja, Vorsicht, das ist ein Argument, was funktioniert, wenn man Vektoren hat, wo viele Nullen sind und nur so ein paar strategische Einsen oder Minus Einsen. In dem Moment, wo die Vektoren stärker besetzt sind, kann man mit sowas ganz schnell in Fehler reinlaufen, weil man dann Linearkombinationen plötzlich nicht mehr so gut sieht. Also Vorsicht. Und in meinen Podcast-Folgenbeispielen, da sind solche. Da sind Vektoren, die erstmal so aussehen, als würde alles funktionieren und dann merkt man, hoppla, der eine lässt sich als Linearkombination von irgendwelchen anderen darstellen und man sieht es nicht sofort, weil die Vektoren halt nicht nur aus lauter Nullen und Einsen bestehen und schwupp, geht irgendwas schief. Also deswegen Vorsicht. Wenn das so ist hier und man das so gut sieht, machen Sie und benutzen Sie Abkürzungen und benutzen Sie Tricks. Machen Sie das wirklich gerne und je weiter wir fortschreiten in der Vorlesung, desto eher dürfen wir ja auch Sachen sehen. Das machen wir jetzt schon teilweise in der Vorlesung so. Aber Vorsicht, das Sehen kommt an Grenzen und es gibt dann diesen Punkt, wo man denkt, dass man was sieht und es ist einfach falsch. Und davon möchte ich Sie gerne bewahren. Deswegen ist mein Tipp, lieber so ein Stückchen vorher schon vorsichtig zu sein. Also quasi so müh, bevor man sich nicht mehr sicher ist, schon die Testrechnung zu machen. Einfach nur, ich meine, spätestens in der Klausur, überlegen Sie mal, wie Sie sich ärgern, wenn Sie in drei Aufgaben ein, zwei Punkte wegen solcher Rechenfehler verlieren. Das kann, wenn es knapp ist, der Unterschied zwischen Bestehen und Nichtbestehen sein. Das ist super ärgerlich. Lieber einmal mehr nachrechnen. Und jetzt habe ich ein paar Handy gesehen, aber ich weiß nicht, wer der zuerst war.
Wäre es okay, wenn wir das mit dem großen Austausch dann nochmal aufschreiben, wie das
an der Tafel, ja klar, machen wir das. Hm? Ja. Und war da noch jemand? Da habe ich nicht geguckt. Ja, schreibe doch mal was auf. Hier ist die Antwort ja. Denn die Menge, die aus diesen beiden Vektoren besteht, ich gebe dir mal einen Namen. Ich nenne den mal U und den nenne ich mal B. Denn UB ist. Unabhängige Menge, reintauschen, neue Basis, fertig. Das macht er. Das ist das ist wie in diesem Kartenspiel oder Rollenspiel, wenn man so Eigenschaften hat, Eigenschaftsbögen oder so. Das ist das, was der große Austauschsatz kann. Okay? Und der Witz ist, ich habe ja nur gefragt, gibt es eine Basis? Das heißt, ich habe ja gar nicht nach den ganzen Infos gefragt, die mir der halbe Hörsaal mir noch geben wollte. Ich wollte ja gar nicht wissen, mit was für Vektoren es geht. Ich wollte nur wissen, ob es geht. Und dann kann man mit dem Austauschsatz einfach sagen, ja. Und dann kann man ja abwarten, ob ich mit der Antwort zufrieden bin oder ob ich dann wissen will, wie es geht. Und erst wenn ich wissen will, wie es geht, dann kann man genauer hingucken und sagen, ach übrigens, ich sehe auch, mit was für Vektoren man ergänzen kann. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, ich fange mit der Standardbasis an und tausche diese beiden da rein. Und ich sehe auch ziemlich gut, wie man die reintauschen kann, denn den kann ich gegen den ersten tauschen, 1, 0, 0, 0, und den dann zum Beispiel gegen den zweiten. So. Das kann man sehen, oder man kann den Linearkombinationen hinschreiben, oder man guckt aus der anderen Richtung, so wie das hier Leute gemacht haben, mit der erzeugenden Eigenschaft, so mache ich das auch ganz oft. Und in den Podcast-Folgen, die ich die letzten Tage aufgenommen habe, da habe ich versucht, bei manchen Aufgaben so mehrere Lösungswege zu erzählen und auch manchmal Wege, die ein bisschen komplizierter sind, aber an denen man nochmal andere Tricks sieht. Einfach damit Sie möglichst viele verschiedene von diesen Tricks sehen. Und wie ich sehe, haben ganz viele von Ihnen die sowieso schon auf Lager, das ist toll. Aber halt nicht alle, beziehungsweise manche neigen dazu, wenn sie eine Methode gut verstanden haben, die dann immer zu benutzen, was okay ist. Aber es schadet nicht, 2, 3, 5 andere Methoden auch anzugucken. Und andere von Ihnen, die sind so, dass sie sehr schnell, sehr flexibel verschiedene Methoden ausprobieren. Das ist auch ein bisschen Typsache. Ja?
Ich würde fragen, was steht in der vorletzten Zeile als letztes Wort?
Daher. Das ist ein bisschen verunglückt.
Mit zunehmender Uhrzeit lässt man die Fähigkeit, deutlich zu sprechen und zu schreiben nach.
Ich schalte mich dann irgendwann ab.
So, die Systeme fallen nach und nach runter.
Ich verstehe die Idee, warum ich jetzt sagen, die letzte Basis für Reagieren nehme. Es fehlen jetzt noch sozusagen zwei Vektoren, die diese Basis fehlen, wo wir dann die Idee haben, zu sozusagen, dass wir in R4 was reintauschen können. Also das beantwortet für mich noch die Frage, dass da noch zwei Vektoren fehlen.
Ah, ja. Dass zwei Vektoren fehlen, wissen wir nur, weil wir die Dimension von R4 kennen und weil wir schon voraussetzen, dass wir wissen, dass diese beiden eine unabhängige Menge bilden. So, das heißt, der Gedanke, der dann dahinter steckt, ist, die beiden erzeugen zusammen einen Teilraum der Dimension 2. Zu R4, zu Dimension 4 fehlen noch zwei, also suche ich nach zwei Vektoren, mit denen ich das ergänzen kann. Das ist eine andere Herangehensweise als das Reintauschen. Das ist einfach ein anderer Gedankengang im Gehirn. Mein Gedanke war, ich kenne R4, ich kenne eine Basis von R4, irgendeine. Ich sehe diese Menge von den beiden Vektoren, ich sehe, dass die ja unabhängig ist. Und jetzt kommt der große Austauschsatz von Steinitz und der sagt mir, wenn ich eine linear unabhängige Menge habe, hier, und eine Basis da drüben, dann kann ich die linear unabhängige Menge in die Basis reintauschen. Und in dem Moment, wo ich reingetauscht habe, ergänzen die Vektoren, die nicht ausgetauscht wurden, meine reingetauschte Menge zu einer Basis. Das ist einfach nur ein völlig anderer Blick auf genau die gleiche Frage. Und ich finde, dass das zu meinem Job gehört, Ihnen diese verschiedenen Blickrichtungen auf das gleiche Problem anzubieten. So. Und an dem Gesicht gerade habe ich gesehen, wie anders dieser Blickwinkel war. Und das freut mich. Danke, danke, dass Sie mir das so deutlich gezeigt haben. Ja.
Also, wenn man jetzt das genau auf den großen Austauschsatz bezieht, dann ist quasi die Menge U und W ist quasi das M.
Das ist M.
Und dann.
Das ist M. Das andere Ding ist B.
Genau, und das B ist quasi eine, wo wir wissen, dass das eine Basis von R4 ist.
Ja.
Und mit Hilfe dieser können wir M dann zu einer Basis ergänzen.
Ich mache es jetzt wie Sie. Moment. Das hier, Farbe. Oh. Okay, ich spüre einen leichten Widerstand, aber wahrscheinlich knallt es an der Tafel. Hier ist so ein Pin. Das ist M. Jetzt nehme ich irgendeine A-Basis und nenne die B. Der Ausgangssatz sagt, ich finde in B eine Teilmenge A, die so groß ist wie M, und ich kann reintauschen. Was mache ich also? Ich finde zwei Vektoren in B, egal welche, ich habe keine Ahnung, die werfe ich raus. Dann bleiben noch zwei übrig, stattdessen nehme ich M mit dazu. Das heißt, die zwei, die übrig geblieben sind, ergänzen M zu einer Basis. Ich weiß nicht, wie ich zu sehr freue. Ja?
Also ja, ich bin sicher, aber woher weiß ich welche?
Weiß ich nicht, nein. Das ist doch das, was ich die ganze Zeit versuche zu sagen. Der Austauschsatz von Steinitz, der sagt nur, dass es geht, der sagt uns nicht wie. Das kleine Austauschlemma ist unter anderem dazu da, dass wir ein bisschen besser hinkriegen, das zu machen, wenn wir wissen wollen, wie es genau geht. Und was wir jetzt gelernt haben, unter anderem aus Ihren ganzen Beiträgen, ist, dass man natürlich mit dem Austauschlemma argumentieren kann, aber manchmal ist es viel einfacher, wenn man aus der erzeugenden Perspektive kommt und guckt, was fehlt. Manchmal geht es viel schneller. Und alle Perspektiven sind gleich wichtig und alle Perspektiven sind in einer gewissen Aufgabenstellung super hilfreich. Deswegen machen wir das ja, dass wir das immer so aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und dass wir manchmal auch um die Ecke argumentieren, weil das gleiche Argument dann woanders vielleicht die Abkürzung ist. Ja. Das ist auch für die Übungsaufgaben relevant. Da kann es sein, dass es mal so mehrere Teilaufgaben gibt und dass die Art und Weise, wie Sie eine der Teilaufgaben lösen, was damit zu tun hat, wie einfach oder schwierig die nächste Teilaufgabe ist. Und ich sehe Leute, die ein bisschen nicken. Ja. Man könnte meinen, ich denke mir manchmal, das war meine Aufgabe. getauscht, aber ich hoffe, das ist hilfreich, weil sie wollen ja ganz viel tauschen. Das ist toll. Und ich freue mich auch über das ganze nerdigen Details, so mit was genau. Und wir haben gleichzeitig auch ein bisschen Erzeugungsmittel geübt. Wir haben ja Unabhängigkeit geübt. Wir haben eine Million Milliarden dazu hingeschrieben. Gleichsystem gelöst. Auf unserer Liste stand noch sowas wie Umkehrabbildung, oder? Stand ja nicht Umkehrabbildung? Das haben wir noch gar nicht gemacht. Haben wir noch Energie?
Ich lasse sie nicht aus, weil manche ihre Gesichter sind so toll. Am lustigsten fand ich die, die jetzt versucht haben, voll motiviert zu gucken, aber es war nicht mehr so richtig möglich. Und ich finde es deshalb lustig, weil ich mir vorstelle, dass ich auch gerade so aussehe. Ich bin auch voll müde, aber noch ziemlich motiviert. Dann machen wir jetzt noch was zum Thema Umkehrabbildung und dann gucken wir mal, wer noch, ich wollte sagen, wer noch steht, aber wer noch sitzt.
Gut. Oh. Wischen. Wir können das mit einer anderen Frage verknüpfen. Wir hatten doch vorhin dieses R3 liegt nicht in R4, aber in R4 liegt was, was aussieht wie R3. Das dürfen Sie jetzt mal machen, bitte. Geben Sie mir doch bitte mal eine Abbildung von R3 nach R4, bei der ich sehen kann, dass ich in R4 sozusagen einen Vektorraum habe, der aussieht wie R3. Und um das zu realisieren, brauche ich, dass diese Abbildung injektiv. Ich will also von Ihnen jetzt gerne eine Abbildung haben, Alpha, von da nach da, und die soll bitte injektiv sein, und ein Vektorraumhomomorphismus. Und danach mache ich den Übergang zur Umkehrabbildung, versprochen, aber jetzt erstmal möchte ich das haben. Vektorraumhomomorphismus und injektiv, oder wie wir heute gelernt haben, Monomorphismus. So, jetzt dürfen Sie machen. Vorhin wurde gesagt, was war das Wort, das ich immer benutze? Basteln. Ich nehme auch Alternativwörter. Wenn Sie Vorschläge haben, nur zu.
Also, man hat in R3 die Elemente A, B, C, wobei A, B, C ist eine Zahl. Und das geht zu A, B, C.
Zu einfach, aber gut ist nicht. Das ist der Vorschlag?
Ja, ich will jetzt sagen, ich glaube, das ist injektiv.
Klären wir gleich. Erste Frage: Ist es eine Abbildung? Haben wir irgendwo Wohldefiniertheitsgedöns? Suchen wir irgendwas aus? Nö. Wir schreiben die Leute hin und hängen 0 dran. Ist eine Abbildung. Landen wir in R4? Ja. Ist es injektiv? Wenn wir schon die Homomorphie-Eigenschaft hätten, könnten wir mit dem Kern argumentieren. Das wäre eigentlich ganz cool. Also gucken wir nochmal, ob wir die Homomorphie-Eigenschaft sehen können. Was denken Sie? Ist es egal, ob ich zuerst zwei solche Leute addiere und dann die Null ranhänge? Oder andersrum? Ja, dann nehmen wir jetzt an. Okay, ich würde auch sagen. Was ist mit Skalarmultiplikation? Ist egal, ob ich zuerst Skalarmultipliziere oder ob ich zuerst so eine Null ranhänge? Wir rechnen den kleinen Alpha jetzt aus. Wir machen das jetzt. Ich habe Vertrauen in uns. So, das sind alle Vektoren aus R3 mit der Eigenschaft. Ja, mit welcher Eigenschaft? Was ist der Kern nochmal? Genau. Welches Nullelement? In welchem der beiden Vektorräume?
R4.
Genau, im Zielbereich. Dankeschön. Das heißt, A, B, C und Alpha soll 0, 0, 0, 0 sein. Na gut. Jetzt gucke ich mir an, was Alpha macht. wie kriege ich das hin, dass, wenn ich Alpha angewandt habe, danach der Nullvektor steht? Was weiß ich dann über A, B und C? Ja.
Das ist
alle
Nullen.
Das ist ein Nullen.
Richtig.
Anders kriege ich das nicht hin. Also steht der Kern nur aus Null, also habe ich die Injektivität jetzt quasi geschenkt gekriegt mit dem Kern und der Homomorphie-Eigenschaft. Ansonsten hätte ich mir halt irgendwie angucken müssen, ja, ich nehme jetzt zwei, die das gleiche Bild haben. Ja gut, aber wenn ich die Bilder hingeschrieben hätte, hätte ich ja gesehen, zwei Vektoren sind gleich, genau, dann wenn alle Einträge gleich sind, dann hätte ich die Einträge verglichen, hätte gesehen, dass die Urbilder gleich sind. Das heißt, es macht mich viel mehr Arbeit, aber angesichts dessen, wie oft man die Homomorphie-Eigenschaft in den Kern gebrauchen kann, mache ich oft lieber das, weil ich weiß, dass ich diese Info noch ganz oft recyceln kann.
Also ist jetzt sozusagen der Ersatz für die Injektivität, dass ich jetzt einfach zeige, dass es den Kern gibt, oder?
Den Kern gibt es immer?
Ja, aber.
Die Frage ist, wie groß der ist. Und wir hatten im Vorbereitungskapitel, als wir angefangen haben, über Vektorräume zu sprechen, Kapitel 3, am Ende, da hatten wir so ein Lemma, dessen Nummer ich nicht mehr weiß. Aber da standen so ein paar Sachen, so Eigenschaften von Vektorraumhomomorphismen, sowas wie 0 geht auf 0, bla bla bla. Und da gab es auch die Eigenschaft, ein Vektorraumhomomorphismus ist injektiv, genau dann, wenn der Kern nur aus dem Nullelement besteht, also nur aus dem Nullvektor. Und hier haben wir gezeigt, der Kern von Alpha besteht nur aus dem Nullvektor von R3, also ist die Abbildung injektiv. Das heißt, hier ist Theorie reingeflossen, das war nicht einfach nur die Definition von Injektivität. Und später sehen wir Dimensionsformeln für Vektorraumhomomorphismen. Da könnte ich jetzt noch ganz viel mehr zu erzählen, das mag nicht. Stattdessen gucken wir, wie wir eine Abbildung daraus basteln können, die bientief ist, also wo es sich lohnt, nach einer Umkehrabbildung zu gucken. Und das mache ich, indem ich die Abbildung einschränke auf das Bild. Sei phi von R3 in folgende Menge. Die Menge heißt B, das Ding sei definiert wie Alpha, aber B sei folgende Menge, ich nehme einfach alle Vektoren aus R4, bei denen der letzte Eintrag 0 ist. Was habe ich jetzt also gemacht? Ich habe den Zielbereich künstlich verkleinert, indem ich nur Vektoren hingeschrieben habe, die im Bild liegen. Das heißt, der Zielraum ist jetzt genau das Bild von Alpha. Und Phi soll jetzt dasselbe machen wie Alpha, aber ich habe halt die Abbildung verändert, indem ich den Zielbereich verändert habe. Und die Abbildung war vorher injektiv, das bleibt sie. Jetzt ist der Zielbereich genau das Bild, also ist die Abbildung surjektiv, also ist sie bijektiv. Und jetzt bitte ich Sie, mir eine Umkehrabbildung zu sagen. Und die Notation für Umkehrabbildung, die haben wir am Anfang der Vorlesung mal festgelegt. Wenn es eine Umkehrabbildung gibt, dann bezeichnen wir sie mit dem Originalbuchstaben mit einem hoch minus 1 dran. Das heißt, es wäre jetzt phi hoch minus 1. Und jetzt möchte ich gerne eine Abbildungsvorschrift hören. Ja.
Also man muss definieren, dass man gleich umdrehen kann.
Genau. Ich möchte für den Moment nicht dumm stellen. Moment. Für alle W, X, Y, Z aus W und wir klären gleich, was passiert. Sei W, X, Y, Z unter W und minus 1.
Und das geht zu W, X, Z, W, X, Y.
Haha, okay, wir gucken mal. So, ist es eine Umkehrabbildung? Sophie? Dazu müssen wir die beiden Abbildungen nacheinander anwenden und gucken, ob dann insgesamt immer die identische Abbildung rauskommt. Also machen wir das. Wir starten mit einem Vektor in R3 und ich nenne den Vektor ABC. Was dann passiert, ist, dass wir den neuen Vektor, ich mache mal eine Nebenrechnung, ABC unter Phi unter Q minus 1, das rechnen wir jetzt aus. ABC unter Phi. Phi macht dasselbe wie Alpha, das heißt, wir kriegen A, B, C, 0 und dann I minus 1. Und jetzt gucke ich einmal, das liegt in B, da hat er die letzte Komponente ist 0, das heißt, es hat die richtige Gestalt. Und jetzt vergleiche ich die Einträge mit dem, was hier steht. Ich ignoriere den letzten, ich nehme die ersten drei und schreibe sie in ein Dreiviertel. Wenn ich das hier mache, kommt ABC. Das sieht gut aus, andere Richtung. Und da kommt das zum Tragen, was wir hier gemacht haben. B, x plus z hoch 4 hoch minus 1 hoch phi. Das ist jetzt quasi mein Schnittzettel, meine Nebenrechnung, mit der ich kläre, ob ich 4 hoch minus 1 richtig hingewerkelt habe. Um die Schüler was zu sagen. Ich mag das. Okay, was 4 hoch minus 1 macht, haben wir da vorne besprochen. Ich nehme die ersten drei Einträge und ignoriere den letzten. Und jetzt klärt sich, ob wir richtig gearbeitet haben. Denn was phi jetzt damit macht, ist ja, dass hinten wieder so eine Null rankommt. Und jetzt muss ich mir sicher sein, dass das dasselbe ist wie vorher. Aber dann sehe ich, bei diesen Vektoren aus b war der letzte Eintrag von vornherein eine Null. Das heißt, z ist Null, das heißt, das ist wirklich das ursprüngliche. Das haben wir umgekehrt.
Jetzt genommen haben. Also ich hätte jetzt nur das Unten gezeigt.
Ja, aber wenn man eine Umkehrabbildung sucht, dann muss man es in beide Richtungen machen. Das heißt, man muss einmal mit der ursprünglichen Abbildung beginnen und die neue dranhängen und einmal andersrum.
Ja, und hätten wir dann hier oben wieder wie x und y?
Hätten wir, ja. Ich habe absichtlich jetzt mal Variationen bei den Buchstaben genutzt. Ja. War das auch Ihre Frage oder hatten Sie eine
andere? Ja, eine andere. Also ich denke mal, wenn man jetzt sag mal nur Subjektivität hätte zeigen wollen, dann als Film sagen, man macht nicht dasselbe, aber trotzdem sucht man sich ja auch so, so ein Rezept, wie man quasi
wie man Urbilder findet.
Genau.
Ja, genau.
Und dann denke ich immer, manchmal kann ich ja dann direkt die Unterabbildung machen, um zu zeigen, dass es positiv ist. Deswegen manchmal fehlt mir so der Gedanke, warum wann ist es überhaupt mal sinnvoll, Injektiv und Subjektiv quasi getrennt zu zeigen, als direkt mit der Unterabbildung.
Dann, wenn die Abbildung subjektiv ist, aber nicht injektiv. Genau, dann ist es sinnvoll.
Okay, also wenn man zeigen soll, dass es subjektiv ist, ist es eigentlich immer besser, direkt mit der Unterabbildung zu kommen.
Nö, nicht immer. Aber es gibt Situationen, in denen man so schnell eine gute Idee für eine Unterabbildung hat, dass es einfach schneller geht, als zu Fuß injektiv und subjektiv zu zeigen. Ich bin so versucht, mehr dazu zu sagen, aber ich beherrsche mich. Ich glaube nicht, dass wir es noch vor Weihnachten hinkriegen, bin nicht ganz sicher, aber spätestens in der ersten Januarwoche, also in der ersten Vorlesungswoche im Januar, beweisen wir etwas, das heißt Supercola. Das ist das letzte Resultat in Kapitel 5 und es heißt so, weil ich es einfach extrem feiere. Es ist so großartig. Das war früher kein eigenes Resultat, sondern es war früher so in der linearen Algebra, also beim ersten und zweiten Durchgang wahrscheinlich, da hatte ich so gewisse Kombis von Resultaten. Und es waren immer dieselben, so zwei, drei, und zusammen ergab sich dann so ein ganz tolles, kurzes Argument. Aber jedes Mal musste ich wieder sagen, hier, jetzt kombinieren wir das, das und das, und jedes Mal habe ich wieder die Hälfte des Hörsaals fragend angeschaut. Und dann kam ich auf die Idee, einmal hinzuschreiben, was diese Kombi ist, und der so einen Namen zu geben, der wirklich hängen bleibt, so wie Supercola, und ab dann bei den Studis wirklich immer sofort klar, was ich da meine. Und beim Supercola passiert etwas Magisches. Unter gewissen Voraussetzungen reicht es, Injektivität oder Subjektivität zu zeigen, und man kriegt die andere Eigenschaft geschenkt. Aber da das eben normalerweise nicht so ist, lohnt es sich nur nach einer Unterabbildung zu suchen, wenn man wirklich sofort eine gute Intuition hat. Ich würde es nicht immer machen, einfach weil es passieren kann, dass man subjektiv ist, aber nicht injektiv, und dann macht man vielleicht einen Fehler, weil man bei der Konstruktion von Urbildern irgendwas übersieht und dann nicht sieht, dass es mehrere geben könnte. So, das ist so ein bisschen gefährlich.
Reicht für den Nachlauf von Injektivität, also wirklich einfach nur zu zeigen, es gibt eine Umkehr.
Und sie erfüllt diese beiden Sachen. Man muss beide Richtungen alle machen. Und das
okay, das heißt, man muss nicht zeigen, die Umkehrabbildung ist selber injektiv, sondern
nö, das heißt, kriegt man geschenkt. In dem Satz, in diesem Satz 1.10, da steht es ein bisschen anders drin, weil im Beweis die ganzen Sachen halt nicht mal so rauskommen, aber wenn ich mich recht erinnere, habe ich davor oder danach noch mal so Bemerkungen gemacht, dass in Wirklichkeit etwas weniger reicht. Also dass die Existenz einer Umkehrabbildung diese beiden Eigenschaften ausreichend sind. Und die Diätität wird dann geschenkt. Und man kriegt auch geschenkt, dass es nur einen gibt. Das liegt daran, dass das ist sozusagen eine Version des Themas Gruppenunfall. Ja, also so Variationen.
Wenn ich jetzt die Diätität zeigen will und jetzt die Umkehrabbildung mache, reicht das schon so? Oder muss ich das dann wirklich noch zeigen? Weil Sie haben gesagt, es ist jetzt nur eine Nebenrechnung.
Es ist eine Nebenrechnung in der Form, aber keine Nebenrechnung, was den Inhalt betrifft. Es reicht nicht, etwas hinzuschreiben und zu behaupten, es ist die Umkehrabbildung. Sondern man muss einmal noch begründen. Und Ich habe es jetzt halt nicht so ordentlich hingeschrieben, ich habe nicht alles eingeführt und so. Aber die Rechnung, die ich da machen müsste, die sähe ja schon so aus wie da drüben. Sie wäre nur ein bisschen ordentlicher. Der Punkt ist, dass das eine Rechnung ist, bei der es sich lohnt, die auch für sich alleine zu machen. Also selbst dann, wenn es in etwa so wäre, dass ich nur sage, schreiben Sie eine Umkehrbildung hin, lohnt es sich, auf dem Schmierzettel diese Rechnung zu machen, denn man liegt auch manchmal einfach falsch. Manchmal sieht was wie die Umkehrung aus, aber an irgendeiner blöden Stelle hat man, ich weiß nicht, einen Vorzeichenfehler oder so und dann ist es plötzlich doch nicht das, was man denkt. Und nur, weil das manchmal passiert, mir passiert es manchmal, Ihnen passiert es manchmal in der Klausur, wenn man nervös ist, dann macht man vielleicht eher mal Schlüsselfehler, lieber noch die eine Nebenrechnung machen. Und wenn Sie beweisen sollen, dass irgendwas eine Umkehrbildung ist, dann brauchen Sie das, denn es gehört zur Definition der Umkehrbildung. Es ist wirklich nur die Definition nachrechnen. Und das ist quasi unser tägliches Brot.
Wir wollten ursprünglich den Vektorraumhomomorphismus und die Injektivität nachweisen. Und ich war jetzt eigentlich der Meinung, dass wir es mit dem Kern schon nachgewiesen haben.
Haben wir auch. Ja.
Wie hängt das jetzt mit dem Ganzen, was da drunter steht, noch zusammen?
Ich wollte das Thema Umkehrabbildung mit reinbringen, weil jemand sich das gewünscht hatte. Also habe ich mir gedacht, wie komme ich jetzt von da zu einer bijektiven Abbildung? Naja, indem ich den Zielbereich einschränke auf das Bild, dann wird es subjektiv, also bijektiv, also können wir eine Umkehrabbildung gucken. So ist es passiert. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe.
Ja.
Gut. Und das Leitthema davor war ja, dass wir irgendwie sehen wollen, dass es in RF4 eine, so eine Art Kopie von RF3 gibt. Und die sehen wir jetzt. Das ist nämlich diese Komponente. Ich nehme einfach eine Komponente, setze die auf 0 und erlaube bei den anderen dreien alles. Und dann habe ich einen Vektorraum, der in R4 liegt und aussieht wie R3. Und übrigens gibt es den nicht nur einmal, den gibt es noch öfter. Das können Sie mir jetzt hoffentlich sagen, wie andere Kopien von R3 in R4 aussehen. Ich habe noch andere Möglichkeiten als das. Was kann ich noch machen? Sie nicken so, ja.
0ABC oder A0BC.
Ja.
Ist ja Punkt eine Stellung.
Ich kann es auch interessant machen. Und zwar so, dass man vielleicht nicht auf dem allerersten Blick sieht, dass es eine Kopie von R3 ist. Ich könnte auch sowas nehmen. Ja, viel Spaß. Das macht jetzt nicht. Das gebe ich mir als Aufgabe mit. Und ich habe in mindestens einer Podcast-Folge Beispiele, die so ähnlich sind. Das heißt, dass Sie dann selber die Inspiration nehmen können, dann können Sie versuchen, einen Isomorphismus, also einen bijektiven Vektorraumhomomorphismus von R3 auf sowas zu definieren, um zu zeigen, dass das im Prinzip eine Kopie von R3 innerhalb von R4 ist. Und wir können das auch noch beliebig abgefahren machen. Okay, wir hatten auf unserer Liste Tauschen, haben wir ganz viel gemacht. Wir hatten Bijektivität Umkehrabbildung, haben wir ein bisschen gemacht, müssen wir gleich mal gucken, ob wir da noch mehr sehen wollen. Wir haben ganz viel Erzeugungsgedöns gemacht. Was haben wir nicht gemacht, was auf der Liste stand? Haben wir irgendwas wirklich vergessen?
Zufreiste Kapazitäten,
also. Also ich stehe noch. Meine Augen sind noch offen, ich kann noch sprechen, es wird schwieriger, aber es geht noch. Ich habe noch Tee. Solange Sie hier sitzen. Also, sagen wir mal, ich habe so Energiereserven. Das sind die gleichen, die ich anzapfe, wenn Sie da so geschrieben haben und wir dann nachts um 12 noch korrigieren. Das ist die Art Reserve, die ich anzapfe. Denn normalerweise würde ich mich vorher schon in einen Kürbis verwandeln, aber das tue ich jetzt nicht. Dann los, was wollen Sie noch sehen?
Nochmal eine Erklärung.
Noch mehr zu Basen- und erzeugenden Systemen. Okay, ich wische und Sie überlegen, was genau daran Sie interessant finden. Also was so eine Frage wäre oder so ein Aufgabentyp, bei dem Sie denken, das wäre cool. Mhm. Sie können sich von der Aufgabensammlung inspirieren lassen. Sie können auch selber mal überlegen. Und vielleicht sollte ich noch gucken, ob das Video noch läuft oder ob da irgendwas aufgibt. Nee, das läuft tapfer weiter. Das Audio würde ich auch. Ich glaube, ich habe es erst einmal geschafft, das so zuzuquatschen, dass der Akku leer war. So, dann sind Sie jetzt dran. Haben Sie eine Idee?
Naja, dieses. Also, ich
Vorlesung habe ich noch einen gewissen Punkt abgelehnt. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich noch nicht so ganz verstanden, was überhaupt ein Erzeugungssystem ist.
Gut, das heißt, es wäre sinnvoll, jetzt einmal so einen Schritt zurückzutreten, back to basics. Was ist und was soll überhaupt ein Erzeugungssystem? Das können wir machen. Und alle, die da Lust drauf haben, die bleiben einfach hier. Und alle, die das nicht wollen, die gehen nach Hause. Möchten jetzt Leute gerne kurz die Gelegenheit nutzen und gehen? Ich sehe so verirrt. Dann halt. Dann warte ich einen kleinen Moment, einfach weil es laut ist. Und dann machen wir es. Gleich. Sehr gerne. Wenn Sie jetzt nochmal sehen und denken, wie das wäre jetzt noch eine gute Aufgabe, das dann können Sie das machen. Aber jetzt gehen wir einmal richtig back to basics. Wir sind am Anfang von Kapitel 4, Basis und Dimensionen. Und wir gucken jetzt nochmal in diese Definition rein, was da eigentlich steht. Und dann schauen wir uns Beispiele an und füllen das nochmal mit Leben. Und dann, wenn wir die Beispiele angeguckt haben, dann kann ich vielleicht besser drumherum erzählen, was das eigentlich soll. Also warum das in dieser Vorlesung ein sinnvolles Konzept ist. Denn das ist ja vielleicht auch interessant. Ja, ich sehe. Ach, wie schön. Ich liebe das, wenn Sie solche Gesichter haben. So. Ja, genau. So. Wir haben einen Vektorraum und ein Vektorraum ist ja erstmal nur so ein mathematisches Konstrukt. Da leben Vektoren, ich habe einen Körper, ich kann Vektoren addieren, habe da ein paar schöne Rechenregeln, ich kann Skalarmultiplikationen machen, habe ein paar schöne Rechenregeln, mehr ist es nicht. Also einfach erstmal nur eine Menge. Und ich habe einen Körper, mit dem irgendwas passiert. Und das ist unter anderem deshalb gut, dass es so allgemein gehalten ist. Wir haben jetzt ja gesehen, was für unterschiedliche Sachen Vektorräume bilden können. Das ist gut, dass es so allgemein ist, denn dadurch sind Vektorräume in der Mathematik einfach an ganz vielen verschiedenen Ecken anwendbar. Ich habe am Anfang bestimmt ganz oft gesagt, wenn in der Mathematik irgendwas Sinnvolles rumläuft, ist es meistens sofort eine Gruppe. Aber genauso ist richtig, dass ganz viele sinnvolle Strukturen, die man so trifft, Vektorräume sind. Und deswegen ist dann ganz viel aus der linearen Algebra da sofort relevant und anwendbar. Und die Frage ist, durch welche Brille man guckt. Guckt man eher durch eine analytische Brille, dann sind andere Vektorraumeigenschaften interessant, als wenn man durch eine geometrische Brille guckt. Oder so wie ich gucke fast immer durch eine algebraische Brille und dann stelle ich halt andere Fragen als jemand aus der Geometrie oder Analysis. Oder Numerik, wo es um so rechnerische Aspekte geht, die ich aber auch cool finde. Okay. Die Idee bei einem erzeugenden System ist, dass man eine Menge von Vektoren findet, die so ist, dass man alle Vektoren des Vektorraums daraus als Linearkombination herstellen kann. In anderen Worten, anstatt alle Vektoren des Vektorraums, und das sind ja vielleicht unendlich viele, hinzuschreiben, um einen Überblick zu haben, schreibe ich nur ganz wenige hin und sage, daraus kann ich alles basteln. Und warum das sinnvoll sein kann, ich weiß, wie ich erzählen kann, warum das sinnvoll ist. Lesezeichen. Wir machen das mal für R3.
Also das ist quasi alle Vektoren einer Menge, aus denen alle anderen dieser Menge bauen könnte.
Ja, genau. Und ein Hintergedanke, den man dabei haben könnte, ist, ich will nicht alles hinschreiben. Bei R3 zum Beispiel, klar, da kann ich mir jetzt kompakt überlegen, ich schreibe das hin als Menge aller Tupel ABC und ABC sind reelle Zahlen. Aber wenn ich eine Vorstellung haben möchte, wie die Vektoren aussehen, dann habe ich ja vielleicht das Verlangen, ganz viele Beispiele hinzuschreiben und dann wird es halt sehr schnell sehr viel. Und die Frage ist also, kann ich mir diese Vektoren irgendwie anders und kompakter vorstellen, sodass ich nicht alles hinschreiben muss? Gucken wir mal. Also eine Möglichkeit ist doch, das so hinzuschreiben. Alle Tupel ABC, wobei A und C aus R kommen. Und dann fragen wir nach Beispielen und dann legen wir los und dann, wenn wir uns hier zusammensetzen, dann schreiben wir 100 verschiedene Vektoren hin, aber wir haben irgendwie nicht wirklich was gelernt. Wir haben dann nicht besser verstanden, wie dieser Vektorraum aussieht. Aber wenn ich jetzt Folgendes mache, Frage vielleicht anders aus. Ich gucke einfach mal nur drauf, was ich hier sehe in der dritten Zeile. Hier steht, Menge aller Vektoren, die ich bauen kann aus folgendem Baukasten, 1000010001, und es sind Vorfaktoren erlaubt und ich kann Summen bilden. Das heißt, plötzlich habe ich eine Vorstellung, wie die Vektoren wirklich gebastelt werden, wie die in die Welt kommen. Und ich kann sehen, es gibt die, wo nur in der ersten Komponente was steht und die, wo nur in der Mitte was steht und die, wo nur hinten was steht. Aber ich kann Vorfaktoren dazu bauen, ich kann zwei solche kombinieren oder den ersten und den dritten. Das heißt, ich kriege viel besseres Gefühl dafür, wie unterschiedlich diese Vektoren sein können. Vielleicht. Und gleichzeitig steckt in diesen drei Vektoren, es sind halt nur drei, da steckt alle Informationen, die ich über diese unendliche Menge brauche.
Du hast Fragen zu der Notation, mit den Begriffen, dass man vielleicht manchmal ein bisschen unsicher wäre, dass es zufälligerweise eine Art von rekursiver Definition, wenn man daraus alles andere ableiten kann.
Ich hätte das Wort rekursiv jetzt nicht verwendet, weil es eine andere, etwas konkretere Bedeutung hat. Aber wenn Ihr Hintergedanke einfach nur ist, dass man Informationen reduziert und quasi aus weniger Info mehr gewinnt, dann ist das Wort angemessen. Vorsicht, es hat halt eine mathematische Bedeutung. Diese drei Vektoren bilden ein erzeugendes System für R3, weil es möglich ist, jeden Vektor aus R3 mithilfe dieser drei Vektoren als Linearkombination darzustellen. Jetzt schreibe ich noch ein anderes erzeugendes System an. Wir starren mal kurz drauf. Glauben wir, dass es geht? Na, alles, was ich in der ersten Komponente brauche, kriege ich von dem. Alles, was ich in der zweiten Komponente brauche, kriege ich von dem. Jetzt habe ich keinen Vektor wie den, der mir die dritte Komponente liefert. Das heißt, jetzt muss ich irgendwie basteln. Und die Frage ist, habe ich was zum Basteln? Ja, denn hier steht eine 1 hin und hier auch. Das kriege ich also bestimmt hin. Ne? Mache ich einfach ein lineares Gleichungssystem und dann passt das. Das ist jetzt wieder ein Erzeugungssystem. Es ist größer als das davor. Es hat 5 Elemente, nicht nur 3. Aber das macht nichts, denn beim Erzeugungssystem geht es nur darum, kann ich alles basteln und nicht, bin ich dabei möglichst effizient.
Und da wäre das quasi das erste, also das obere Beispiel, ein minimales.
Ganz genau.
Aber das untere ist zwangsläufig ein maximales. Weil man könnte ja bestimmt noch.
Maximal ist bei einem Erzeugungssystem nicht sinnvoll. Es gibt immer genau ein maximales und das ist der ganze Raum, wenn ich alles zum Erzeugen benutze. Bei erzeugenden Systemen ist eigentlich nur die Richtung nach unten interessant, also kann ich noch was weglassen. Und hier oben ist die Antwort, nein, wenn ich da was weglasse, kriege ich nicht mehr alles. Aber hier unten hat man das Gefühl, dass eigentlich ein bisschen was überflüssig, oder? Wer sieht sofort Vektoren, die man weglassen könnte?
Aber ich würde sagen, den zweiten kann man weglassen und den letzten kann man auch weglassen.
Sie haben sich auch gemeldet, das wollten Sie sagen.
Auch den zweiten.
Auch den zweiten. Ne? Der sieht doch so aus, als könnte man ihn weglassen, denn ich kann den dann aus dem ersten und dem dritten bauen. Oder? Okay, also lasse ich ihn mal weg. Und ich hatte, glaube ich, noch einen Vorschlag, was ich weglassen kann. Sie hatten, glaube ich, noch was gesagt.
Den letzten.
Den letzten. Ja, warum würden Sie den weglassen?
Den kann man aus dem vorletzten und dem ersten.
Okay. Das heißt, Sie machen das ganz konkret. Sie sagen, den kann ich bauen aus anderen Sachen, die da sind. Das heißt, alles, was ich mit dem basteln kann, kann ich auch aus dem und dem zusammen basteln. Das heißt, der ist sozusagen überflüssig. Ja. Sehe ich auch. Ja?
Ist diese Begründung, man kann das Basteln aus zwei anderen in Ordnung bei der Übungsserie?
Wenn das konkret dasteht, ja. Also
das
da muss
halt.
Genau. Also wenn Sie begründen sollen, dass Sie etwas weglassen können in einem erzeugenden System, schön, dass wir das nochmal üben, genau, dann ist ausreichend zu sagen, ich kann den Vektor aus dem erzeugenden System weglassen, weil ich den mithilfe von schreiben kann. Und dann schreiben Sie bitte eine Linearkombination hin, damit die Korrektorin sich selber machen muss. So, und wenn die Linearkombination richtig ist, dann sieht man, wenn ich die anderen beiden Vektoren habe, dann kann ich den dritten basteln, also kann ich dann diesen dritten gebastelten weglassen. Den brauche ich nicht. Und dann wird das Erzeugungssystem kleiner. Hier haben wir jetzt zwei Vektoren weggelassen. Und wenn man nichts weiß, also wenn man noch babylineare Algebra macht, Anfang von Kapitel 4, wir versetzen uns kurz zurück vor ein paar Wochen, wir wissen nicht, was eine Basis ist, wir wissen nicht, was Dimension ist, wir haben keine Ahnung. Dann sehen wir jetzt, dass diese drei neuen Vektoren, die sind ein bisschen anders als die da oben, dass die auch ein Erzeugungssystem für R3 bilden. Und vielleicht denken wir uns schon, ah, ist ja interessant, da haben wir jetzt schon wieder eins, das man nicht weiter verkleinern kann, das hat auch drei Elemente. Dann kann man anfangen, sich die Frage zu stellen, hat das was auf sich mit dieser Anzahl 3? So kommen vielleicht Leute auf die Idee, sowas wie Basis und Dimension zu definieren. So. Aber wenn es nur um die Erzeugungseigenschaft geht, dann dürfen da überflüssige Vektoren drin sein. Das macht nichts. Und es gibt Situationen, in denen es Vorteile hat, ein größeres Erzeugungssystem zu haben, weil man dann mehr Möglichkeiten für Linearkombinationen hat. Okay, habe ich Sie an der Stelle jetzt wieder so ein bisschen eingesammelt? Ich möchte jetzt, einfach um vielleicht nochmal so einen Marker zu setzen, warum dieses Konzept gut ist mit den Erzeugungssystemen. Da möchte ich Ihnen jetzt noch was zeigen, was ein bisschen vorgreift in der Vorlesung. Und es wird dann, hoffe ich, der Moment kommen, wo es in der Vorlesung regulär drankommt und dann werden Sie da vielleicht sitzen und Ihre Augen werden kurz aufleuchten, weil Sie sich denken, ah, das ist die Stelle, das ist das, jetzt, so. Aber vorher gucke ich noch, was ich für eine Frage habe.
Also was ist der Unterschied zwischen der Schreibweise, die wir in der zweiten Zeile haben, diesen eckigen Klammern im Grunde im Vergleich zu dem mit den geschweiften Klammern? Also,
nee.
Was sagt das Unterschiedliches alles?
Danke, das ist eine sehr sinnvolle Frage. Das, was hier steht, ist das Erzeugnis einer Menge von Vektoren. Ich habe die Mengenklammern weggelassen, weil wir in der Vorlesung irgendwann verabredet haben, dass ich das darf, wenn da so viel Zeug steht, und es nervt, immer die Mengenklammern hinzuschreiben. Aber die Mengenklammern hier noch zu setzen, ist nicht falsch. Das heißt, ich betrachte das Erzeugnis in R oder über R der Menge, die aus diesen drei Vektoren besteht. Und das Erzeugnis ist die Menge aller möglichen Linearkombinationen. Das ist das und das ist R3. Deswegen stehen da lauter Gleichheitszeichen. Jetzt kommt kein Gleichheitszeichen. Ich habe quasi neu angefangen mit einer Menge von Vektoren. Und da steht kein Erzeugnis, weil ich mir nur die Menge von Vektoren angeguckt habe und ich habe gefragt, was diese Menge erzeugt. Und was ist die Antwort auf diese Frage? Was diese Menge erzeugt? Ja? Auch R3. Ich könnte also, wenn ich die Schreibweise da oben verwenden möchte, dann könnte ich jetzt diese Menge nehmen und könnte Erzeugnisklammern rumsetzen und den Index R und könnte schreiben gleich R3. Der Unterschied, den wir sehen, ist der Unterschied zwischen einer Menge, von der wir gesehen haben, dass sie ein Erzeugungssystem ist, also eine Menge von Erzeugern und dem fertigen Erzeugnis, wo schon alle Linearkombinationen drin sind. Das sind die Zutaten, das ist der Kuchen. Ergibt das Sinn?
Ja.
Was soll das alles? Hier kommt eine Abbildung. Mit Vektoren aus einer einzigen Basis macht. Also gucken wir mal, was der Informationsunterschied ist zwischen dem Ungetüm hier und Bildern einer Basis. Sagen Sie mir Ihre Lieblingsbasis von R4. Los geht's. Ich fange da an und bilde mit Alpha an. Was kommt raus?
Minus 10.
Nächste.
0, 1, 0, 0. 0, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 0. 0, 1, 0, minus 1. Und 0, 0, 1. 0, 1, 0, 0.
In diesen vier Bildern steckt alles, was wir über die Abbildung Alpha wissen müssen. Das ist krass, oder? Die können wir in eine Matrix schreiben, dann machen wir da irgendwelche Rechnungen, dann können wir in der Matrix alles mögliche an Zeug ablesen und wir müssen uns nie wieder diese Abbildungsvorschrift angucken. Das liegt daran, dass die Abbildung, die ich da spontan hingeschrieben habe, ein Vektorraumhomomorphismus ist. Ansonsten geht das alles kaputt. Die Theorie braucht Homomorphismen. Und es liegt daran, dass wir hier mit Basisvektoren gearbeitet haben. Das Konzept einer Basis zusammen mit dem Konzept, das in der Homomorphie-Eigenschaft steckt, ist zusammen mächtig. Denn es zeigt uns, dass es reicht, Bilder von den Vektoren einer Basis zu kennen. Und die Basis können wir uns aussuchen. Das heißt, wir können sogar eine nehmen, wo die Bilder besonders schön sind. Und wenn wir diese Bilder einmal ausgerechnet haben, dann können wir die ganzen anderen Informationen vergessen und wir wissen alles über die Abbildung, was man jemals wissen können möchte. Und das ist krass. Und deswegen lohnt es sich, einmal ein bisschen Arbeit in diese Theorieentwicklung zu stecken, Erzeugungssysteme, lineare Unabhängigkeit, Basis, Homomorphie-Eigenschaft, und dann fließt es zusammen, und das passiert jetzt langsam in diesem Teil der Vorlesung, und plötzlich sehen wir, hey, bei Homomorphismen ist die Info, die wir brauchen, super kompakt da, wenn wir das Konzept einer Basis haben. Denn der Witz ist, wenn ich jetzt mit diesen Infos Bilder ausrechnen will, dann muss ich nur Linearkonvergenzen hinschreiben. Das war's, ich brauche die Abbildungsvorschrift nicht mehr. Und hier ist es noch harmlos. Wir werden uns Abbildungen angucken, die gar keine explizite Abbildungsvorschrift haben. Das heißt, die einzige Chance, die wir haben, ist, uns zu überlegen, wie wir einen Basisvektoren abgebildet und dann daraus alles zu basteln. Und das ist so mächtig, und wir werden später so viele Konzepte entwickeln, Formeln, Rechenregeln für Matrizen, alles Mögliche. Und dann steht immer nach ganz kurzer Zeit schon ganz viel Info über die Abbildung einfach da. Ich schreibe Ihnen eine Matrix hin, Sie sagen mir sofort 10 Eigenschaften der Abbildung, die Sie nicht sehen könnten, oder es würde 2 Tage dauern, wenn wir das mit der Abbildungsvorschrift machen. Das ist die Magie, an der wir jetzt gerade arbeiten. Ich hoffe, dass ihr das motiviert, weiter zu üben, mit Erzeugungssystemen und Basen und sowas zu rechnen und mit der Homomorphie-Eigenschaft. Denn da sind wir jetzt gerade dabei. Wir sind am Rand des magischen Waldes, wo diese ganzen Sachen kommen. War es ein bisschen motivierend? Ein bisschen. Ich trinke einen Schluck Tee und dann können Sie überlegen, ob Sie jetzt gerade noch was brauchen. Ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen einsammeln konnte und ein bisschen motivieren. Und ja, es sind noch Kapazitäten da, Sie dürfen gerne weiter fragen. Also gehen Sie kurz in sich, ob Sie noch was brauchen. Es ist halt auch eine Möglichkeit, nochmal zu sagen, hey, wenn das doch alles so spannend ist, dann möchte ich doch bitte jetzt Übungsaufgaben haben, an denen ich manches davon schon sehen kann, damit ich mich über Weihnachten weiter freuen kann. Zum Beispiel. Also ich nehme jetzt auch Hausaufgaben. Sie können auch bis Donnerstag überlegen und mir die dann geben. Aber überlegen Sie mal kurz. Was heute war so, dass Sie dachten, eigentlich bräuchte ich genau da jetzt noch ein bisschen mehr. Eigentlich bräuchte ich da jetzt noch Aufgaben zu. Oder eine Podcast-Folge mit noch mehr Beispielen. Und dann schreibe ich mir das auf. Und dann kann ich auch was
machen. Nur noch eine organisatorische Frage. Was war denn die nächste Übungsserie? Wissen Sie das schon? Also müssen wir die komplett über die Weihnachtsferien machen oder haben wir dann die erste Vorlesungswoche bis Freitag noch Zeit?
Sie meinen die Serie, die Sie jetzt Donnerstag auf Freitag kriegen?
Ja, die 11.
Okay. Yeah. Die geht über die ganze Pause und dann tue ich so, als hätten Sie die an dem Freitag in der Pause gekriegt. Das heißt, dann haben Sie immer noch die Woche, die da anfängt, bis zu dem Freitag mit dem normalen Abgabetag. Das heißt, wenn Sie wollen, müssen Sie über Weihnachten gar nicht arbeiten. Sie können alles vergessen und sich die Serie in 9 Jahren angucken. man hat trotzdem so viel Zeit, wie sie immer hat. War das gemacht?
Ja. Halt genau.
Genau, so ist es gemacht. Und das ist dann, ich denke, die eine, die danach kommt, das wird dann vielleicht sogar die letzte, die noch klausurrelevant ist. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich muss mal gucken, wie ich das zusammengepuzzelt kriege. Aber die ist dann ja besprochen, dann kommt schon der Workshop, dann kommt schon die Klausur. Deswegen auch diese Eingrenzung. Kapitel 4, 5. Ich vermute, dass wir den Anfang von 6 gar nicht in den Übungen noch verarbeiten können. Dass es also gut sein kann, dass 3, 4, 5 die Klausur kapitel sind. Aber es war nicht noch weiter. Was noch? Die Augen sind noch offen. So krass, dass sie so sitzen und dass sie so lange so konzentriert waren. Ich bin sehr beeindruckt. Noch mehr? Okay, ich habe den Eindruck, erstmal ist es gut. Dann mache ich mal alles aus und lungere hier vorne noch so ein bisschen rum, falls noch jemand irgendwas einzeln nachfragen möchte. Vielen Dank für die vielen, vielen tollen Fragen und dann sehen wir uns hoffentlich am Donnerstag.